Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite und ich freue mich, euch heute mit hineinnehmen zu dürfen in den Abschnitt des Petrusbriefs, den ich mal als das Sahnehäubchen bezeichnen möchte. Und zwar möchte ich gerne starten mit einer Frage: Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du nur noch einen Monat auf dieser Erde zu leben hättest? Ich habe mal im Internet recherchiert, in verschiedenen Foren, was die Leute, jetzt nicht unbedingt Christen, sondern allgemein, Menschen da auf diese Frage antworten und habe euch mal die meistgenannten Antworten mitgebracht. Was sehr häufig genannt wurde: Ich würde versuchen, den Nachlass zu regeln für die noch Hinterbliebenen, oder ich würde mein ganzes Geld nehmen, in teure Reisen und Hotels stecken, also letzten Endes es mir nochmal so richtig gut gehen lassen, alles, was ich mir verdient habe, verprassen. Drittens, abseits aller Normen und Regeln mich ausleben, also diese Beschränkungen, die man irgendwo hat, wahrscheinlich, die oft auch zum Wohl der anderen da sind, einfach mal außer Acht lassen, das tun, worauf ich Lust habe. Anfangen, Bücher über den Tod zu lesen, um mich darauf vorzubereiten. Zu Hause bleiben. Hab und Gut verschenken, wobei mich bei der Antwort besonders interessiert hätte, ob das um den Zeitpunkt geht, wenn man dann tot ist, oder wirklich diesen Monat vor seinem Tod. Eine Bank überfallen für die Hinterbliebenen, was soll mir noch passieren? Panik bekommen oder einen großen Kredit bei der Bank aufnehmen. Und auch sonst mir keine Gedanken um irgendwelche Konsequenzen machen, die uns anscheinend sonst ein Stück weit immer hemmen. Und ich sage mal, die größte Anzahl dieser Antworten sind natürlich aus rein weltlicher Perspektive gegeben worden, also wahrscheinlich unter der Prämisse, dass es nach dem Tod nicht weitergeht. Und meine Frage an uns wäre jetzt ganz konkret: Was würden wir als Christen auf diese Frage antworten? Und wenn wir uns zurückdenken, und damit möchte ich kurz nochmal die Predigt von letzter Woche aufgreifen, haben wir da schon das eine oder andere darüber gehört. Und zwar würde ich nochmal lesen, die Verse 2 bis 4. Um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und unerlaubten Götzendiensten. Hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit. Das heißt, wir haben also bereits erfahren, was wir nicht mehr tun sollen. Nämlich den Begierden der Menschen, wie es in Vers 2 genannt wird, beziehungsweise dem Willen der Nationen, wie es in Vers 3 genannt wird, folgen. Konkrete Beispiele wurden auch in Vers 3 aufgelistet. Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen, unerlaubter Götzendienst. Auch haben wir erfahren, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Gläubigen und den sogenannten Nationen. Und wenn wir uns diese Aufzählung, die wir am Anfang hatten, nochmal vor Augen rufen, wären wir, glaube ich, viele von uns zu ganz anderen Aussagen gekommen, was den letzten Monat auf dieser Erde angehen würde. Die heutige Pädagogik lehrt ja oft, Verbote, was man nicht tun soll, sind nicht so sinnvoll, wie eher positive Dinge zu nennen, also was man tun soll. Deswegen können wir uns auf den jetzigen Text noch umso mehr freuen, denn wir werden jetzt ein paar Dinge kennenlernen, die wir eben tun sollten in so einer Situation. Ich lese den heutigen Predigttext. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so redet er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich habe die Predigt heute gegliedert in drei Kernpunkte, die Überschrift, Anweisungen zur Vorbereitung auf das Ende aller Dinge. Erstens, Vers 7, betet. Zweitens, Verse 8 und 9, liebt. Drittens, Verse 10 und 11, dient. Und dies alles zur Verherrlichung Gottes. Wir möchten starten mit dem ersten Punkt, das ist mit dem Vers 7. Bete. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Petrus leitet diesen Abschnitt ein, indem er an das nahe Ende aller Dinge erinnert. Schon mehrfach haben wir in diesem Brief gehört, dass unser Leben auf dieser Erde nur eine kleine Zeit im Vergleich zu einem unvergänglichen Erbteil ist. Er lenkt jetzt unseren Blick auf die Zeit bis zum Ende dieser irdischen Dinge. Zudem benutzt er das Wort nahe. Wir sollen also damit rechnen, dass dieses Ende unmittelbar bevorsteht. Auch Jesus warnt uns eindringlich und mehrfach auf drastische Weise davor, ohne diese Erwartungshaltung in den Tag hinein zu leben. Dazu habe ich euch einen Ausschnitt aus Matthäus mitgebracht, wo eben Jesus seine Jünger was mitgibt. Und zwar, wenn aber jener als böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt noch auf sich warten und anfängt seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Betrunkenen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzweischneiden und ihm seinen Teil festsetzen bei den Heuchlern. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Die Einstellung dieses Knechtes, der hier erwähnt wird, ist fatal. Er denkt nämlich, mein Herr lässt noch auf sich warten. Dies sollte bei uns nicht so sein. Die Aufforderung an uns ist mehr als deutlich. Lebt in der Erwartungshaltung, dass das Ende aller Dinge nahe ist. Es ist keine Option zu denken, wir haben noch viel Zeit. Es wird noch dauern. Petrus setzt jetzt diesen Vers aber fort mit: Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Ich habe mich kurz mal gefragt, was bedeutet das Wort besonnen? Denn eigentlich, das benutze ich jetzt mal im Sprachgebrauch eher selten, und ich habe nachgeguckt, es kommt letzten Endes aus dem Griechischen, sophroneo, und bedeutet wörtlich bei gesundem Verstand sein. Und es taucht im Neuen Testament 6-mal vor und wird davon auch 3-mal übersetzt mit vernünftig. Eine andere Stelle, wo es auch vorkommt, ist die Stelle, wo Jesus einen von Dämonen besessenen Mann heilt. Und nachdem er von den Dämonen geheilt wurde, sehen die anderen Leute ihn da sitzen und sagen, jetzt ist er sophroneo, bei klarem Verstand. Also das ist hier mit besonnen gemeint, bei klarem Verstand zu sein. Das Wort nüchtern kommt im Petrusbrief mehrfach vor. Wir hatten es bereits in Kapitel 1, wie es ging um das Umgürten der Lenden unserer Gesinnung. Und es wird uns noch in Kapitel 5 begegnen, wo es darum geht, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Es fordert uns also auf, geistlich wachsam zu sein. Es ruft uns zu, lebe nicht einfach so drauf los, sondern achte auf die Dinge, die dich beeinflussen oder auch ablenken. Nun aber zu diesem ersten wichtigen Punkt, das Gebet. Gebet ist eins der wichtigsten Dinge für uns als Gläubige. Wenn wir uns Jesu Leben anschauen, wo er wusste ja auch, dass sein Tod unmittelbar bevorsteht, was hat er getan in den letzten Stunden seines Lebens? Und zunächst, er betete mehrmals. Neben dem Gebet beim Abendmahl ist uns auch das hohepriesterliche Gebet aus Johannes 17 überliefert, in dem er vor allem für seine Jünger eintritt und für sie betet. Und danach wird auch noch von drei weiteren Gebeten im Garten Gethsemane berichtet. Und damit kommt uns natürlich auch oft immer in Verbindung, was tun denn die Jünger während dieser Zeit, in denen Jesus seinem Vater im Gebet begegnet. Und wir wissen alle die Antwort, sie schlafen und bekommen da gar nicht so viel mit. Und das ist letzten Endes genau das Gegenteil von besonnen und nüchtern sein. An vielen weiteren Stellen, ich habe jetzt nur mal noch ein paar rausgepickt, in der Bibel wird ganz deutlich, wie wichtig uns das Gebet sein sollte. In Lukas 18 leitet Jesus ein Gleichnis mit den Worten ein. Jesus sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Paulus schreibt uns in seinen Briefen, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung und betet unablässig. Und ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten und seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Spurgeon, ein Prediger aus dem 19. Jahrhundert, den ich sehr schätze, sagt in einer Predigt zum Thema Beten ohne Unterlass folgenden Satz: Was ihr in eurem Gebet seid, das seid ihr vor Gott. Denn hierbei ist rein gar nichts Äußerliches. Eine kleine Anmerkung von mir, das spricht jetzt in dem Zusammenhang mit dem Gebet zu Hause in deinem Zimmer und nicht in dem Gebet jetzt vor anderen Menschen. Und noch ein weiterer Satz von Spurgeon aus dieser Predigt: Ohne Gebet ist die Familie ein Haus ohne Dach. Hierbei spricht er von dem Familiengebet. Eine Familie ohne Gebet ist genauso ungeschützt wie ein Haus ohne Dach. Schon der harmloseste Regen kann in das Haus eindringen. Schon die einfachsten Angriffe des Feindes können die Familie schädigen, die nicht betet. Aber all diese Dinge, die wir jetzt über Gebet nochmal zusammengefasst gehört haben, wussten die meisten von uns ja eh schon wahrscheinlich. Selbst Leute, die noch nie in der Bibel gelesen haben, würden wahrscheinlich sagen, Gebet gehört zum Glauben dazu. Und deswegen ist es ja auch selbstverständlich, dass wir mit aller Kraft danach streben, zu beten. Nach Zeiten, in denen wir unseren großen und allmächtigen Gott anbeten und ihn sogar um Dinge bitten dürfen. Nichts kann uns letzten Endes von dem Gebet abhalten, da wir es für so wichtig für uns erkannt haben. Innerlich lechzen wir danach, wann wir endlich mal wieder unserem Schöpfer gegenübertreten können. Und noch dazu kommt, ich glaube, keine Generation vor uns hatte letzten Endes so viel Freizeit und demnach so viel freie Zeit für intensive Gebetszeiten. Eine solche Haltung wäre besonnen und nüchtern. Aber leider erleben wir es oft anders. Die täglichen Gebetszeiten sind stark angefochten. Die Besonnenheit und Nüchternheit ist schnell dahin und unsere Aufmerksamkeit richtet sich auf einmal auf andere Dinge, die uns dazwischen kommen. So vermute ich, betet der durchschnittliche Christ vermutlich so 6-mal am Tag, nach dem Aufstehen, bei der stillen Zeit, vorm Schlafengehen und 3-mal vor den Mahlzeiten. Und naja, ich muss vielleicht ein paar Worte dazu sagen, ich beschäftige mich gerade auch sehr intensiv mit dem Thema Smartphone, wie das Smartphone unsere Kultur und unser Leben verändert und beeinflusst. Und neueste Studien haben da gezeigt, man schaut dem entgegen jetzt diesen 6 Gebeten, die man vielleicht am Tag verrichtet, 88 Mal ungefähr aufs Handy, ist der Durchschnitt nach aktuellen Studien. Und ich habe mich einfach gefragt, na gut, man kann jetzt erstmal noch einwenden, man schaut ja manchmal vielleicht auch nur ganz kurz aufs Smartphone, irgendwie um die Uhrzeit oder eine kurze Nachricht abzuchecken. Aber die aktuellen Studien liefern da auch das Ergebnis, knapp über 4 Stunden ist wohl die Durchschnittszeit, die man heutzutage vor dem Smartphone verbringt. Und die junge Generation davon natürlich deutlich mehr. Oft ist es sogar so, dass der erste Gedanke nach dem Aufstehen unserem Smartphone gilt, statt unserem Schöpfer. Unsere Gedanken sind dann bei einer Nachricht, die vielleicht eingetroffen sein könnte. Und gerade zu Beginn des neuen Tages würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir uns auf Gott ausrichten und uns nicht von einem Gedanken bestimmen lassen, den uns vielleicht jemand per Smartphone geschickt hat. Um Missverständnissen vorzubeugen, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass Smartphones was Schlechtes sind und alle vernichtet werden sollten, aber ich merke doch, wie sie uns beeinflussen und uns gerade von Gebetszeiten auch wirklich abhalten können. Und ich spreche letzten Endes aus eigener Erfahrung. Und ich denke aber auch, vielleicht kann man gerade ein Smartphone auch nutzen, um sich zu Gebetszeiten, an Gebetszeiten zu erinnern. Und ich vermute, jeder hat vielleicht andere Ideen, was er anstellen könnte, um wieder mehr ins Gebet zu kommen. Ich habe mir jetzt mal eine Sache überlegt, die vielleicht der eine oder andere für verrückt halten würde. Aber ich schlage es einfach mal vor. Jeder kann ja selber entscheiden, ob er das vielleicht mal ausprobieren möchte. Und zwar war mein Gedanke, wie wäre es, wenn man jedes Mal, wenn man dabei ist, einmal aufs Smartphone zu schauen, vorher eine Gebetszeit einlegt. Und mir ist auch bewusst, dass es wahrscheinlich jetzt nicht in allen 88 Fällen am Tag klappen wird, wenn man irgendwo bei Leuten ist und nur kurz einfach mal aufrufen will. Aber wenn man die Zeiten, wo man vielleicht alleine ist und aufs Smartphone schauen möchte, in denen einfach vorher sich Zeit nimmt für ein kurzes Gebet. Und ich bin mir auch völlig bewusst, dass das natürlich niemals eine längere Gebetszeit, wo man sich wirklich Zeit zum Gebet nimmt, ersetzen kann. Aber ich glaube, dass wir durch so kleine Gebetszeiten uns mehrfach täglich neu auf Gott ausrichten würden und uns das in verschiedenen Dingen im Alltag dann auch eine große Hilfe sein würde. Ich selbst habe mir auf jeden Fall vorgenommen, das mal die nächsten Wochen auszuprobieren und würde mich auch freuen, wenn der eine oder andere vielleicht mitmacht und uns einfach an seinen Erfahrungen teilhaben lässt. Aber ich habe es auch in den Hauskreis-Leitfaden geschrieben. Vielleicht könnt ihr in eurem Hauskreis auch selber eine andere Sache überlegen, wie ihr vielleicht versuchen wollt, wirklich am Gebet nüchtern und besonnen dran zu bleiben. Ich komme zum zweiten Punkt. Wir hatten jetzt den ersten Punkt, dass wir aufgerufen sind, in dieser uns noch verbleibenden Zeit zu beten. Der zweite Punkt ist, dass wir untereinander lieben sollen. Vers 8 und 9, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Der zweite Punkt, der sich jetzt dem Gebet unmittelbar anschließt, ist von besonderer Wichtigkeit. Denn wenn wir schauen, mit welchen Worten der eingeleitet ist, da steht vor allen Dingen aber. Man hat das Gefühl, als wäre dies sogar noch wichtiger. Die Liebe nimmt also in diesem Bibelabschnitt die zentrale Rolle ein. Man könnte sich jetzt die Frage stellen, warum ist denn die Liebe so wichtig? Petrus liefert uns sofort die Antwort, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Überall, wo sündige Menschen zusammenkommen, ist auch die Sünde da. Und die Sünde hat das Potenzial zu zerstören. Jeder selbstsüchtige Gedanke, den man hat, jeder Stolz, Neid, Zorn, Hass, Eifersucht, Heuchelei oder auch Habsucht, all diese Gedanken können böse Taten hervorrufen und Gutes zerstören. Denn aus den Gedanken werden sehr schnell Taten. Und böse Taten werden oft wieder mit Bösem vergolden. Und so kann eine Lawine ins Rollen kommen, die nicht gut für uns als Glaubensgeschwister ist. Und wenn wir uns dieses Bild von einer Lawine mal vor Augen malen, ich glaube, wenn so eine Lawine mal richtig im Rollen ist, ist es sehr schwer, die aufzuhalten. Der Knackpunkt ist, am Anfang, bevor sie ins Rollen kommt, einzugreifen. Und bevor eine Lawine ins Rollen kommt, kann die Liebe eingreifen und die Sünde zudecken und die Lawine stoppen. Also wir können uns das ja einfach mal vorstellen. Jetzt, wenn wir uns hier die Gemeinde vorstellen, der Raum voller Leute und eine Person, zack, sündiger Gedanke und dann sündige Tat und zack, die Glaubensgeschwister decken die Sünde zu und es hat kein Potenzial, uns irgendwie zu schädigen. Oder die nächste Person, ein sündiger Gedanke, sündige Tat und zack, die Glaubensgeschwister voller Liebe decken diese Sünde zu. Die dritte Person, schlechter Gedanke, schlechte Tat und zack, diese Tat hat keine Auswirkung auf uns, denn wir anderen sind alle voller Liebe und decken diese Sünde zu. Dort, wo Gottes Liebe wahrhaftig gelebt wird, hat die Sünde keine Chance, obgleich sie ja noch unter uns ist. Die Stelle der Bibel, wo die Liebe besonders detailliert beschrieben wird, finden wir im 1. Korintherbrief. Wenn wir uns den 1. Korintherbrief Kapitel 13 mal genauer anschauen, können wir da auch gut beobachten, wie die Liebe eigentlich die Sünde zudeckt. Ich lese mal die Verse 4 bis 7 aus diesem 1. Korintherbrief Kapitel 13. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und ich habe jetzt einfach mal die Eigenschaften der Liebe markiert, wo ich denke, dass unmittelbar daraus folgt, dass eigentlich eine Sünde, die einen bei uns irgendwie irgendwo auftaucht, direkt bedeckt werden kann. Denn dort, wo Langmut ist, hat die Sünde keine Chance. Dort, wo Güte herrscht, weil man selber weiß, dass man selber nicht besser ist, wird die Sünde nichts Böses anrichten können. Dort, wo man sich nicht aufbläht, dort, wo man sich nicht erbittern lässt und wo man Böses nicht zurechnet, dort, wo man alles erträgt und auch alles erduldet, hat die Sünde keine Chance, loszulaufen und Schaden zu nehmen. Wir sehen also deutlich, dass hier gilt: Dort, wo Gottes Liebe wahrhaftig gelebt wird, hat die Sünde keine Chance, obgleich sie noch unter uns ist. Noch ein Wort zu diesem Wort, mit dem er die Liebe beschreibt. In der neuen Elberfelder heißt es anhaltend, in der alten Elberfelder Übersetzung hieß es inbrünstig. Und bedeutet so viel wie ausstrecken oder dehnen und beschreibt eine Person, die mit gestrafften Muskeln rennt und eine maximale Anstrengung vollbringt. In der griechischen antiken Literatur wurde es oft zur Beschreibung eines Pferdes verwendet, das sich in vollem Lauf gerade ausstreckt. Die Liebe von uns soll also nicht halbherzig sein, sondern wir sollen voll sie ausleben und uns mit jedem geistlichen Muskel danach ausstrecken, um einander zu lieben. Gerade dann, wenn gesündigt wurde. Ein konkretes Beispiel für Liebe gibt Petrus uns dann auch in Vers 9. Seid nun gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Der Zusatz ohne Murren hat mich ein bisschen verwundert, deutet wohl darauf hin, dass es dort einige gab, die nicht so gerne Gäste aufgenommen haben. Aus welchen Gründen auch immer, das können wir nur mutmaßen, vielleicht damals auch aus finanziellen Gründen, weil es ein Kostenfaktor war, oder aus zeitlichen Gründen, weil es doch immer Zeit in Anspruch nimmt, das wissen wir nicht. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass das heutzutage unser Problem ist. So wie ich es erlebe, sind heutzutage die meisten Menschen eigentlich sehr gastfreundlich und laden gerne zu sich ein und haben sehr gerne Gäste um sich. Meiner Meinung nach ist die Hürde heutzutage eher, dass man sich aufraffen muss und Leute einladen muss. Ich erinnere mich sehr gerne an die 3-Gänge-Wanderungen, die wir hier als 20-plus schon gemacht haben, wo wir dann dreimal, also das Abendessen auf Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise verteilt bei verschiedenen Familien bekommen haben. Und alle waren eigentlich gerne bereit, uns einzuladen. Und wir hatten sehr gute Gemeinschaft und gute Gespräche. Gerade jetzt in Corona-Zeiten hat die Gastfreundschaft, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Priorität gewonnen. Momentan können wir uns ja noch nicht alle hier vor Ort treffen, denn die Plätze sind beschränkt, weshalb einige von uns auch von zu Hause aus zusehen. Das wäre zum Beispiel eine gute Möglichkeit, um mal Leute zu sich einzuladen und so gemeinsam sonntags den Gottesdienst anzuschauen und auch anschließend noch Gemeinschaft zu haben. Paulus schreibt in Römer 12, nach Gastfreundschaft trachtet. Er benutzt das Wort trachten. Es sollte also unser Ziel sein, möglichst viele Gäste zu uns einzuladen. Es sollte unser Trachten sein. Lasst uns danach trachten, möglichst viele Leute einzuladen. Kommen zum dritten Punkt, den ich etwas kürzer gehalten habe, und zwar nach dem Gebet und der Liebe zum Dienst. Ich lese die Verse 10 bis 11 nochmal vor. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so redet er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde. Durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. In unserem dritten und letzten Punkt geht es um den Dienst an unseren Glaubensgeschwistern der Gemeinde. Zunächst erfahren wir, dass jeder Gläubige eine besondere Gnadengabe von Gott empfangen hat. Es gibt keinen, der ohne Gnadengabe ist. Jeder Gläubige hat eine. Diese Gnadengabe soll eingesetzt werden, um den anderen zu dienen. Hierbei sticht die Umschreibung als gute Verwalter ins Auge. Das Thema Verwalter kommt uns in der Bibel an einer anderen Stelle sehr oft im Zusammenhang vor, und zwar immer dann, wenn es um das Thema Geld geht. Da gibt es Gleichnisse, wo ganz klar gesagt wird, das Geld, das wir hier auf dieser Erde haben, ist letzten Endes Gottes Eigentum und wir verwalten es für diese Zeit, die uns hier auf der Erde gegeben ist. Und unsere Aufgabe ist eben dieses Verwalten. Und dieses Wort Verwalten benutzt er jetzt auch hier für unsere Gnadengabe, die wir geschenkt bekommen haben. Auch diese sollen wir verwalten. Gott hat uns mit einer Gnadengabe beschenkt, die wir verwalten dürfen. Diese Gabe setzen wir für unsere Geschwister im Auftrag Gottes ein. Der gute Verwalter sieht, wo er gerade gebraucht wird. Der schlechte Verwalter versäumt es, seine Gabe einzusetzen. Hier noch eine kleine Anmerkung von mir. Man hört immer wieder verschiedene Personen, die sagen, ja, ich kann ja auch einfach mein Christsein für mich alleine leben. Das finde ich schwierig, wenn man sich diesen Gedanken mit der Gnadengabe mal weiterdenkt. Denn letzten Endes haben wir diese Gnadengabe und ist dafür da, um uns einander zu dienen und damit Gott zu verherrlichen. Und dies ist nur schwer möglich, wenn überhaupt, dann sehr kompliziert, wenn man keine Gemeinde hat, in die man geht. Jetzt lasst uns aber dann weiterschauen zum Vers 11. In Vers 11 werden die Gläubigen in zwei Gruppen eingeteilt. Zum einen diejenigen, die reden, und zum anderen diejenigen, die dienen. Aber beide Gruppen verherrlichen Gott. Denn diejenigen, die reden, reden die Aussprüche Gottes. Und diejenigen, die dienen, tun dies aus der Kraft Gottes und dienen und verherrlichen somit Gott. Denn von uns heraus haben wir keine erdenkliche Kraft, um einen einzigen Dienst zu bewirken. Alles ist nur möglich durch unseren Herrn und seine Kraft, die er uns reichlich gibt. Und so geschieht alles zur Verherrlichung Gottes. Ich möchte die Predigt zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass das Ende aller Dinge nahe ist. Und wir in dieser Erwartungshaltung leben. Deshalb sollen wir nicht mehr den Begierden leben, was wir letzte Woche gehört haben, sondern beten, unablässig an jedem Ort aller Zeit, besonnen und nüchtern, lieben, inbrünstig wie dieses ausgestreckte Pferd in vollem Rennen, die Sünden anderer bedecken und nach Gastfreundschaft trachten, dienen, indem wir unsere Gnadengabe verwalten. Und dies alles zur Verherrlichung Gottes. Amen.